Deutschlandfunk. Sport.
Ja, und wir kommen zum Sport in der Radionacht. Und darin geht es los mit dem Thema der letzten Tage oder der letzten Wochen. Man könnte auch sagen der letzten Monate mit dem Deutschen Fußballbund. Gestern hat der Mann an der Spitze des DFB Wort gehalten und wie angekündigt seinen Rücktritt erklärt. Uli Schäfer.
Fritz Keller hat seinen Rücktritt nicht still und leise, sondern mit einem großen Knall erklärt und mit dem Verband abgerechnet. Tim Brockmeier berichtet.
Wie angekündigt, stelle ich mein Amt als Präsident für einen tiefgreifenden und notwendigen Neuanfang im Sinne des DFB zur Verfügung, so Keller in einer persönlichen Erklärung, in der es weiter heißt, ich bin Ende September 2019 angetreten, um den DFB zu erneuern und zu sanieren. Doch in jeder Phase der Umsetzung stieß ich innerhalb des Verbandes auf Widerstände und Mauern, so der Ex-DFB-Präsident, der am Ende nur knapp 600 Tage im Amt war. Seine Amtszeit war geprägt von einem anhaltenden Machtkampf in der zerstrittenen Verbandsführung. Am Ende war Keller nicht mehr tragbar, weil er seinen Stellvertreter Koch in einer Sitzung mit dem berüchtigten Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hatte. Aus diesem Grund musste er sich als erster DFB-Präsident überhaupt vor dem verbandsinternen Sportgericht verantworten. Ein Urteil wird für die kommenden Tage erwartet.
Sagt Tim Brockmeier. Fritz Keller ist übrigens der dritte DFB-Präsident innerhalb weniger Jahre, der sein Amt wegen eigener Verfehlungen aufgeben muss. Wir bleiben beim Fußball. Thomas Schaaf soll Werder Bremen vor dem Abstieg retten. Schaaf ist eigentlich technischer Direktor bei Werder. Aber bis zum Ende der Saison ist er jetzt wieder Cheftrainer und bereitet den Tabellen-16. Auf das Saisonfinale am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach vor. Axel Posizki berichtet.
Nach 8 Jahren sitzt er wieder auf der Trainerbank von Werder Bremen. Thomas Schaaf, Clublegende, konnte nicht anders, als Sportchef Frank Baumann am Samstag bei ihm anrief.
Weil ich einfach mit dem Verein so verbunden bin und so eine Geschichte habe, dass das natürlich auch eine Herzensangelegenheit ist. Und das ist das Emotionale.
Der 60-Jährige ist Kurzarbeiter. Im Optimalfall sitzt er nur für ein Spiel auf der Bank. Im schlechtesten Fall für 3 Partien. Die Köpfe will er freikriegen bei der völlig verunsicherten Mannschaft. Nur 1 Punkt aus 9 Spielen, Rolltreppe abwärts. Der Trend muss gestoppt werden, sonst droht der Absturz in die 2. Liga. Selbstbewusstsein soll und muss wieder her.
Ich glaube, dass wir im Moment eben daran arbeiten müssen, dass jeder Mannschaftsteil und jeder Spieler eben dieses Vertrauen an die eigenen Qualitäten und Fähigkeiten erstmal schnell wiederfindet. Ja, dass man so eine Überzeugung auch realisiert für die eigene Leistung.
Thomas Schaaf, die allerletzte Patrone von Werder Bremen in einer verkorksten Saison.
Werder Bremen liegt auf Relegationsplatz 16 mit 1 Punkt Rückstand auf Platz 15 und 1 Punkt Vorsprung auf Platz 17. Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga wird es wieder Zuschauer im Stadion geben, zumindest bei Union Berlin. Der Senat erteilte Union für das Heimspiel am Samstag gegen Leipzig die Erlaubnis, 2000 Fans ins Stadion zu lassen. Beim Drittligaspiel von Hansa Rostock am Samstag gegen Absteiger Lübeck dürfen wahrscheinlich sogar bis zu 7500 Fans ins Stadion, wenn die Inzidenzwerte weiter so niedrig bleiben wie aktuell. Zweitligist Holstein Kiel verzichtet im letzten Saisonspiel gegen Darmstadt freiwillig auf mögliche Fanunterstützung. Schlechte Nachrichten gab es gestern für Bundestrainer Joachim Löw. Toni Kroos von Real Madrid ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Kroos droht damit, den Start der EM-Vorbereitung mit der DFB-11 am 28. Mai zu verpassen. Definitiv fehlen wird bei der Europameisterschaft Nationaltorhüter Marc-André Ter Stegen. Er muss wegen einer Knie-OP auf das Turnier verzichten. Luise Kropf berichtet.
Der 29 Jahre alte Torhüter des FC Barcelona teilte auf Instagram mit, dass er wegen eines erneuten medizinischen Eingriffs am Knie im Sommer nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen werde. Ich bin traurig. Erstmals seit vielen Jahren werde ich mein Land als Fan von daheim unterstützen, schrieb Ter Stegen unter seinen Post. Ter Stegen war von Bundestrainer Joachim Löw als Ersatzmann hinter Stammtorwart Manuel Neuer vorgesehen. Der Eingriff am Knie des Keepers wird Ende Mai folgen. 22 Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer.
Morgen wird Bundestrainer Joachim Löw dann seinen Kader für die EM bekannt geben. Bei den Schwimmer-Europameisterschaften in Budapest war gestern der erste Wettkampftag der Beckenschwimmer. Und der war aus deutscher Sicht etwas ernüchternd. Denn in den Finals war nur eine Schwimmerin des DSV vertreten. Lars Becker berichtet.
Die 17-jährige EM-Debütantin Zoe Vogelmann schlug über 400 Meter Lagen als Siebte an. Beim ersten von vermutlich einigen Siegen der ungarischen Schwimmheldin Katinka Hoscu konnte sie ihre persönliche Bestzeit aus dem Vorlauf nicht mehr unterbieten. Vogelmann ist eines der vielversprechendsten deutschen Talente. Die Qualifikation für Tokio hatte sie knapp verpasst. Vier weitere deutsche Schwimmer scheiterten am Abend jeweils im Halbfinale. Lukas Matzerath kämpfte über 100 Meter Brust gegen enorme Konkurrenz trotz guter Zeit vergeblich um den Einzug ins Finale. Matzerath ist einer von nur zwei für Tokio qualifizierten DSV-Schwimmern, die die EM in Budapest als Härtetest nutzen. Angelina Köhler wollte sich mit einer starken Vorstellung über 100 Meter Schmetterling noch für Tokio empfehlen, nachdem sie das entscheidende Qualifikationsmeeting in Berlin wegen einer Corona-Infektion verpasst hatte. Im Halbfinale blieb Köhler aber deutlich über der Normzeit. Marek Ulrich fehlten über die nicht-olympischen 50 Meter Rücken nur 200stel zum Finaleinzug. In seinem Lauf verbesserte der Russe Klimen Kolesnikov seinen eigenen Weltrekord. Und auch für Jessica Felsner war im Halbfinale des 50 Meter Freistilsprints Endstation.
Ein Bericht von Lars Becker. Zum Radsport. Peter Sagan hat dem deutschen Team Bora Hansgrohe beim diesjährigen Giro d'Italia den ersten Etappensieg beschert. Von der 10. Etappe berichtet Holger Gerska.
Es war eine Giro-Etappe, die ganz stark an die Tour de France des vergangenen Jahres erinnerte, die deutsche Bora-Mannschaft in der Offensive. In den Bergen wurde das Tempo so hoch gehalten, dass die reinen Sprinter zurückfielen und der eigene Kapitän für solche Ankünfte, Peter Sagan, in die Favoritenrolle rücken konnte. Voriges Jahr in Frankreich konnte der dreimalige Weltmeister aus der Slowakei diese Situation nie nutzen, in Foligno aber hat es gereicht. Sagan vollendete die perfekte Vorarbeit seines Teams und holte für Bora den angepeilten Etappensieg. Platz 2 und 3 gingen an Fernando Gaviria aus Kolumbien und Davide Cimolai aus Italien. Die Gesamtwertung bleibt im Wesentlichen auf dem alten Stand. So geht der Kolumbianer Egan Bernal als Spitzenreiter in den ersten Ruhetag. Emanuel Buchmann hat die ersten 10 Tage gut und gesund überstanden. Aktuell hat der Ravensburger 1 Minute und 46 Sekunden Rückstand. Er hofft auf die dritte Woche und ganz speziell auf die superschweren Hochgebirgsetappen.
Und zum Schluss noch dies. Der zweifache Paralympicsieger Hans-Peter Durst verzichtet auf die Spiele im August in Tokio. Der 62-jährige Radsportler aus Dortmund nannte dafür drei Gründe. Gesundheitliche Bedenken, den Respekt vor dem Gastgeberland angesichts ablehnender Umfragen in Japan und ein kleines Zeichen der Solidarität gegenüber jenen, die in der Pandemie um ihre Existenzen bangen. Bei den Paralympics 2016 in Rio hatte Durst Gold im Einzelradrennen und im Zeitfahren gewonnen.